Herr Liebert, die Impfkommission hat ja jetzt ganz aktuell gemeldet, dass es voraussichtlich mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus geben wird. Wahrscheinlich ist das für Sie als Virologe ja gar keine neue Information. Welche Bedeutung hat diese Erkenntnis denn für die Forschung am Virus bzw. an seinem Impfstoff?
Sie müssen einfach bedenken, es gibt weltweit 170, 180 oder noch mehr Arbeitsgruppen, die an Impfstoffen arbeiten, an Impfstoffen gegen Coronavirus. Und die verwenden alle unterschiedliche Strategien. Und das bedeutet natürlich, wenn jetzt mehrere in die engere Wahl kommen, dass auch Konkurrenz das Geschäft belebt. Man wird dann vielleicht zwei oder drei wirklich gute Impfstoffe entwickeln in den nächsten Monaten.
Könnten Sie für uns als Laien eventuell vereinfacht, also ohne da die Wissenschaft künstlich zu verkürzen, erklären, inwiefern sich die Impfstoffe voraussichtlich voneinander unterscheiden werden?
Ja, also ich gebe Ihnen nicht das gesamte Spektrum, sondern einige Beispiele. Ein Ansatz wäre natürlich, ein Coronavirus im Reagenzglas abzuschwächen. Abzuschwächen, dass dieses Virus nicht mehr Erkrankung hervorruft, aber noch eine Immunreaktion. Das wären so Impfstoffe, wie wir sie gegen Masern oder gegen Mumps haben oder gegen Röteln. Ja? Das wäre eine Strategie. Die zweite Strategie ist, dass man Teile von dem Coronavirus in einen sogenannten Vektor einbaut, also in einen Erreger oder in eine Verpackung, die im Grunde genommen die Coronavirus-Anteile in Zellen einschleust. In den Zellen werden die produziert und dann wird das Immunsystem des Geimpften dagegen reagieren. Eine dritte Strategie wäre, dass man aus dem Virus Proteine isoliert und diese Proteine wahrscheinlich dann synthetisch als kurze Abschnitte, als sogenannte Peptide verwendet und damit impft. Da haben Sie schon drei verschiedene Strategien, wobei der zweite und der dritte, was ich Ihnen genannt habe, das wären sogenannte Totimpfstoffe. Das sind also Impfstoffe, die sich nicht weiter vermehren im Impfling, während der erste eine gewisse relative Vermehrung hervorruft.
Ich bin ja jetzt keine Biologin, aber die letzten beiden Verfahren, die arbeiten doch dann auch mit Antikörpern, richtig?
Also der Sinn einer Impfung ist ja immer, sozusagen eine Immunität zu erzeugen. Und diese Immunität wird getragen durch Antikörper, aber genauso gut durch sogenannte T-Lymphozyten. Also idealerweise wird beides induziert.
Stichwort Immunreaktion. Es haben sich ja Menschen erwiesenermaßen jetzt doch erneut mit dem Coronavirus angesteckt, nachdem sie vorab bereits schon einmal infiziert waren. Liegt das denn jetzt an einer Abnahme der Antikörper im Körper oder daran, dass das Virus mutiert?
Eine nicht ganz einfache Frage. Zweifellos mutiert das Virus. Wir kennen mehr als 100 Mutationen im Laufe der letzten 5-6 Monate in Europa schon allein. Die sind bekannt. Keine dieser Mutationen wäre ein heißer Kandidat für sozusagen eine Fluchtmutation, eine Escape-Variante, die dann zu einer zweiten Infektion führt. Wahrscheinlicher halte ich tatsächlich, dass die Antikörper oder überhaupt die Immunreaktion auf das Virus von kurzer Dauer nur ist. Wir haben bei vielen Patienten beobachtet, dass sie gar keine Antikörper bilden. Bei einer etwa gleich so großen Gruppe von Patienten haben wir gesehen, dass die Antikörper nach 2, 3, 4 Monaten wieder massiv abnehmen, eventuell sogar vollständig verschwinden. Was bedeutet das für die Impfstoffforschung? Das bedeutet, dass man im Grunde genommen sehr clever erstmal suchen muss, welche Bestandteile des Virus sind eigentlich erforderlich, um eine bleibende, schützende Immunität zu erzeugen. Und das ist noch nicht eindeutig geklärt. Deshalb versuchen halt so viele Arbeitsgruppen auch mit unterschiedlichen Ansätzen an dieses Problem Impfstoffherstellung heranzugehen.
Denn aktuell würde das ja bedeuten, dass Menschen sich regelmäßig eben nach 2 oder mehr Monaten nachimpfen lassen müssten, richtig?
Das wäre natürlich eine schlechte Aussicht. Also wir wissen zum Beispiel beim Grippeimpfstoff, da braucht man jedes Jahr eine neue Impfung. Da wissen wir auch, dass es die Mutationen sind, die dafür wichtig sind. Bei den Coronaviren wissen wir, dass die Mutationsfreudigkeit eingeschränkt ist. Und wir hoffen schon, einen Impfstoff zu haben, der auch vielleicht ein ganzes Jahr, vielleicht auch nur alle 2 Jahre geimpft werden muss.
Die Bundesregierung erwartet ja, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus in Deutschland für Teile der Bevölkerung in den ersten Monaten des kommenden Jahres zur Verfügung steht, für die breite Masse dann voraussichtlich Mitte nächsten Jahres. Ohne Sie jetzt auf Daten festzunageln, würden Sie sich dieser Prognose anschließen oder wie schätzen Sie das Ganze ein?
Ich denke, dass diese Prognose sehr optimistisch ist und ich würde vermuten, dass es auch durchaus einige Monate länger dauern kann. Also mein Tipp seit vielen Monaten ist eigentlich erst in der zweiten Jahreshälfte wird überhaupt ein Impfstoff zur Verfügung stehen, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren, dass der Impfstoff früher da ist.
Donald Trump hat jetzt kürzlich gemeldet, dass es in den USA schon sehr bald, laut ihm in 3 oder 4 Wochen, einen Impfstoff geben könnte. Was halten Sie von solchen Aussagen?
Naja, ich meine, etwas zu verkünden, das ist immer sehr leicht. Ja, ich denke, die Amerikaner sind kein bisschen weiter mit der Entwicklung von Impfstoffen als beispielsweise Europäer in Großbritannien oder die deutschen Firmen oder in Frankreich, in Italien. Ja. Also ich hätte schon einige Bedenken, dass man das zu früh an die große Glocke hängt und dann im Grunde genommen Erwartungen führt, die nicht besonders realistisch sind.
Herr Liebert, zum Abschluss noch eine Frage an Sie. Es wird ja jetzt auch wieder kälter. Wie blicken Sie auf die nahende kalte Zeit des Jahres im Zusammenhang mit dem Virus und auch den aktuell wieder steigenden Zahlen? Was würden Sie uns HörerInnen vielleicht auch gern noch mit auf den Weg geben für die kommende Zeit?
Also in der kalten Jahreszeit hört es ja auf, dass sehr viele Leute Fahrrad fahren. Es werden wieder viel mehr Leute in Bussen und Bahnen sitzen. Da sitzt man eng aneinander, hat also wenig Abstand. Es ist also absolut notwendig, dass man in der kalten Jahreszeit dann die AHA-Regeln, also Abstand, dann Masken, Hygiene, dass man die sehr konsequent und sehr genau wirklich befolgt. Wenn man das tut, ist eine Infektionsgefahr deutlich reduziert. Also Prozentzahl ist immer schwierig anzugeben, aber ich würde sagen, zwischen 80-90% sinkt die Infektionsgefahr. Das ist eigentlich das Wichtigste. Maske, Händehygiene, Abstand halten. Das sollte man unbedingt beherzigen. Und eventuell wird es dazu kommen, weil wir ja keinen neuen Lockdown haben wollen, dass man vielleicht auch zumindest in Innenstädten auch an der freien Luft Maske tragen soll. Und vielleicht wird es wieder Einschränkungen geben können bei Großveranstaltungen, Sportveranstaltungen und so etwas. Aber einen Lockdown sehe ich jetzt noch nicht auf uns zukommen.